Get your exterior painting to-dos done easily with Dutch Boy Pristine Exterior Paint. With its rain-rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior Paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week.
Save big money at Menards.
Was wäre, wenn die Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen, vollkommen falsch wäre? Schlimmer noch, sie ist nicht nur fundamental falsch, sondern es ist eine große Verschwörung der Historiker, um uns alle ganz gezielt hinters Licht zu führen. Was, wenn die Geschichte tatsächlich nur 1000 Jahre alt wäre und der Rest einfach nur Copy-Paste mit leicht veränderten Namen ist und wir quasi mindestens dreimal die Wiederholung der gleichen Geschehnisse als europäische Geschichte kennen? Klingt unglaublich. Dann freut euch auf die heutige Folge zu Fomenko und dem erfundenen Mittelalter, die wir vorbereitet haben. Heute mit Johannes und Jonas. Hallo Jonas.
Oh, hi, hi. Herzlich willkommen auch an die ZuhörerInnen, ja, zu einer neuen Folge hier bei uns.
Ich habe zum Einstieg, um diesen ganzen Wahnsinn, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, Geschichtsrevisionismus, den ganzen neuen Zeitleisten und Chronologien, mal ein längeres Zitat rausgesucht von einem sehr schönen Artikel von Felix Philipp Ingold, der das Geschichtsbild der neuen Chronologie heißt, mit dem Untertitel: An der Moskauer Staatsuniversität wird die historische Zeitrechnung radikal revidiert. Ja, ich würde dich bitten, das einmal vorzulesen, weil es, glaube ich, einen sehr schönen Einblick geht in Fomenkos Theorien, den Wahnsinn der neuen Chronologie und Geschichtsrevisionismus im allgemeineren Sinne.
Vor einiger Zeit wurde aus der Universität Salento in Lecce eine dezidierte Neudatierung der sogenannten Kapitolinischen Wölfin gemeldet, eines Meisterwerks etruskischer Plastik, das den Gründungsmythos der Stadt Rom vergegenwärtigt und allein deshalb schon immer zu kontroversen Spekulationen Anlass gegeben hat. Durch Radiokarbontests und andere Materialstudien ist nun nachgewiesen, dass die angeblich aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert stammende Skulptur nicht vor dem 12. Jahrhundert hat entstehen können. Diesbezügliche Vermutungen gab es schon früher. Obwohl sie durch die jüngsten Untersuchungen zur Gewissheit geworden sind, bleibt in weiten Kreisen und selbst unter Experten ein Rest von Skepsis. Noch heute wird die Wölfin mit den beiden Säuglingen Romulus und Remus auf der Homepage der Kapitolinischen Museen ambivalent datiert auf 5. Jahrhundert vor Christus oder Mittelalter. Mit rückhaltloser Begeisterung wurden die Erkenntnisse der italienischen Spezialisten an der Moskauer Staatsuniversität aufgenommen, wo eine Forschungsgruppe schon seit Jahrzehnten an einem nicht nur deutlich ambitionierteren, sondern zugleich deutlich umstrittener Neudatierungsprojekt arbeitet. Die Anhänger der sogenannten neuen Chronologie wollen die gesamte in den Geschichtswissenschaften gängige Zeitrechnung um gut 1000 Jahre beschneiden. Durch die Aufdatierung bzw. Verjüngung der angeblich antiken Bronzeskulptur, so ließen sie verlauten, sei nun endlich ein unabhängiger wissenschaftlicher Beweis für ihre These erbracht. Im gleichen Atemzug schlugen sie eine Datierung der Kapitolinischen Wölfin auf das späte 15. Jahrhundert vor. Und mehr als dies, die etruskische Hochkultur insgesamt sei aus der vorchristlichen Antike ins Hochmittelalter zu transferieren. Die Moskauer Chronologen gehen nämlich davon aus, dass die Etrusker entgegen allen bisherigen Vorgaben und Annahmen im 13. oder 14. Jahrhundert aus Vorderasien, östliches Mittelmeer, nördliches Schwarzmeergebiet nach Italien eingewandert sind und sich dort als Tyrrhenier, als Tartaren oder auch als Russen niedergelassen haben. Bei den Etruskern handelt es sich demzufolge um ein slawisches Völkergemisch mit deutlicher christlicher Imprägnierung.
Ja, vielen Dank für diese Einführung. Wir sehen, es gibt in der Geschichte, also diese Statue, die könnt ihr bestimmt alle innerlich visualisieren und sonst geht online kurz und schaut nach der Kapitolinischen Wölfin. Das ist diese berühmte Statue, die man im Geschichtsunterricht, wenn es um die Gründung Roms geht und um den Mythos von Romulus und Remus, immer als Bebilderung gesehen hat. so eine schwarze Statue mit einer Wölfin und drunter eben den kleinen Säuglingen Remulus und Remus, die in quasi in einer Mowgli-artigen Geschichte da von der Wölfin gesäugt werden und dann überleben und dann später die Stadt Rom gründen. Wir sehen, es gibt in der Geschichte Unsicherheiten und immer wieder Neudatierungen, teilweise ja um in diesem Fall 1500 Jahre oder 1700 Jahre. Die Datierung vom 5. Jahrhundert vor Christus ins 12. Jahrhundert ist natürlich ein Riesenschritt und stellt natürlich dann schon in Frage, warum gerade dieses Bild immer gezeigt wird, wenn es um die Gründung Roms geht. Aber natürlich beschreibt es einen Mythos, der unabhängig davon über die Zeit hinweg überlebt hat. Aber es gibt in der Geschichtswissenschaft immer wieder große Revidierungen, Momente, wo man sagt, Moment, wir hatten hier relativ lange etwas falsch und wir müssen etwas vielleicht in eine ganz andere Zeit versetzen. Und diese Fälle bekommen natürlich immer viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, weil sie zeigen, obwohl es so eine Art Konsensus gab in der Geschichtswissenschaft über eine Datierung dann oder einen scheinbaren Konsensus, hier bei dieser Statue war ja schon Experten schon lange die Unsicherheit klar, ob das nicht vielleicht viel, viel später gemacht wurde. Und jetzt haben eben modernste Techniken gezeigt, es ist tatsächlich später entstanden. Die Stärke der Geschichtswissenschaft oder von Wissenschaft allgemein ist natürlich, dass sie in der Lage ist, dann auch wieder ihr Bild zu revidieren und zu sagen, okay, jetzt haben wir einen neuen Forschungsstand, der irgendwie auf einer stärkeren Basis aufbaut, als das vorher der Fall war. Und deswegen müssen wir jetzt die Geschichtsbücher anpassen. Ja? Aber Geschichtsrevisionisten, wie die Anhänger von Fomenko, um den es heute geht, und der neuen Chronologie, die haben da natürlich ein gefundenes Fressen, wenn sowas mal wieder in die Öffentlichkeit kommt, weil sie damit scheinbar ja recht haben. Sie als Leute, die sagen, Moment, die gesamte Chronologie der europäischen Geschichtswissenschaft ist falsch. Ja, so viel dazu. Fomenko ist der Begründer der sogenannten neuen Chronologie, wie wir eben gehört haben. Und diese Bewegung, diese pseudowissenschaftliche Bewegung der 1970er Jahren um ihn herum in Russland entstanden und behauptet eben, dass sie die gängige Zeitrechnung um gut 1000 Jahre kürzen kann und vor allem die russische und die Weltgeschichte neu zu schreiben. Die Theorie bietet eine alternative Darstellung zur in dicken Anführungszeichen wahren Geschichte, die sich um ein Weltreich namens russische Horde dreht. Also nicht die mongolische Horde oder irgendwas, sondern die russische Horde. Die, da kommen wir später noch zu, quasi so eine Mischung aus slawisch- und türkstämmigen Völkern gewesen sei, laut Fomenko. Der Umfang der neuen Chronologie wurde mit der Fantasiewelt von J.R.R. Tolkien verglichen. Es gibt tausende Seiten darüber, die von ihm selber geschrieben wurden. Ich glaube, wir hatten 12 Teiler publiziert quasi allein zur neuen Chronologie und dann noch ganz viele andere Bücher zu Einzelthemen der Geschichte, wo er alles neu datiert und neu einordnet und quasi scheinbar die Geschichtsschreibung überholt. Und es gibt auch andere Autoren, die seitdem eben damit eingestiegen sind und die weiterentwickelt haben. Gleichzeitig gibt es mindestens genauso viele Leute, die große Einwände gegen diesen Geschichtsrevisionismus vorgebracht haben, sehr berechtigte Einwände, wie wir später sehen werden. Aber zu den prominenten Anhängern des sehr umstrittenen Neudatierungsprojekts von Fomenko gehören unter anderem der ehemalige Schachweltmeister Garry Kasparov und der Schriftsteller Alexander Sinoviev. Sinoviev hat Folgendes gesagt über diese Theorie.
Neue Chronologie ist die größte Entdeckung des 20. Jahrhunderts.
Ja. Also eine große Ehrung scheinbar vom großen Querdenker von Sinoviev. Und Billigton, einer der Autoren, der darüber geschrieben hat, schreibt selber, dass die Theorie wahrscheinlich in den Windkanälen der Wissenschaft verweht sein könnte, wenn Kasparov sie nicht in seiner Zeitschrift Ogonyok vertreten hätte und damit ab den 90er Jahren einer breiteren Öffentlichkeit in Russland näher gebracht hätte. Als populärer Amateurhistoriker hat Fomenko mit seinem auf damals ursprünglich 7 Bände angelegten geschichtsrevisionistischen Werk namens Neue Chronologie zur Entwicklung einer gesamten Pseudogeschichte beigetragen, die in Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion so richtig Wurzeln geschlagen hat. Seit den 1990er Jahren werden die Bücher von Fomenkos über die neue Chronologie aus dem Russischen ins Englische übersetzt und auch herausgegeben. Es gibt auch deutsche Sprachversion davon. Ich habe jetzt nur mit Englischen gearbeitet und die dann selber übersetzt, aber es gibt, glaube ich, deutsche Übersetzungen. Ja, und das wirklich Spannende an dem Punkt ist, dass Fomenko noch am Leben ist. Der Mann ist ein Professor für Mathematik in Russland an einer staatlichen Universität. Und er ist auch ein extrem begabter und intelligenter Mathematiker und er ist ein ganz passabler Maler. Und er hat ganz schön großen Einfluss auf Kultur und unter anderem auch auf Sci-Fi gehabt, was ich sehr spannend fand. Und um quasi zu verstehen, warum manche Leute vielleicht Fomenko glauben, müssen wir uns kurz mal eine Kurzvariante seines Lebens anschauen.
Kann ich kurz was einwerfen noch? Mein erster Gedanke war tatsächlich, nachdem ich jetzt dieses erste große Zitat gelesen hatte, da muss doch eigentlich auch Putin unter diesen Fans sein, dieser Theorie, dachte ich. Aber kommen wir noch zu dem? Also es hört sich an, als würde es gut zu seinem Weltbild passen, auf jeden Fall.
Genau, der Zusammenhang zu einem nationalistischen russischen Weltbild werden wir später noch, nachdem wir uns die Inhalte ein bisschen angeguckt haben, ein bisschen beleuchten. Weil du hast vollkommen recht, es geht bei diesem Projekt natürlich um eine Neuschreibung der Geschichte in dem Sinne, dass die russische Geschichte ihre wahre Größe bekommt und ihren wahren Platz quasi an der Spitze der Welt einnimmt. Und er vermutet eine große Verschwörung seit dem 16. Jahrhundert der westlichen Wissenschaft, die quasi diese große asiatische Geschichte, diese große russisch-slawisch-türkische Geschichte klein halten will und versucht, unter den Teppich zu kehren zugunsten von seiner Meinung nach erfundenen Persönlichkeiten wie Karl dem Großen. Wusstest du nicht, Karl dem Großen gab es zum Beispiel nicht. Ja? Und es hat ein ideologisches Ziel. Er behauptet immer nur, er ist der Erste, der als Mathematiker durch Sachen richtig berechnen kann. Aber tatsächlich ist da natürlich ein ideologischer Plan dahinter, den er verfolgt. Und ja, was das genau ist, werden wir sehen, aber du hast schon recht, der Nationalismus ist nicht weit vom aktuellen Großmachtstreben Russlands entfernt, sage ich mal, oder passt da ganz gut rein in als eine Unterfütterung ideologisch, sage ich mal. Ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er jetzt aktuell ohne Probleme weiterhin Mathematik lehren kann, nachdem er seit mittlerweile 50 Jahren oder fast 50 Jahren pseudohistorische Schriften rausgibt und eigentlich dafür wirklich bekannt ist. Der Mann hat aber tatsächlich was drauf im seinem Metier, wie das oft so ist. Also Fomenko wurde ursprünglich am 13. März 1945 in der ukrainischen Stadt Donetsk, also heute hoch umkämpftes Gebiet, als einziges Kind von einem Bergbauingenieur und einer Lehrerin für russische Literatur geboren. Dann ist die Familie immer wieder umgezogen von A nach B, aber es hat sich sehr früh gezeigt, dass der Junge ein extremes Talent für Mathematik hat. Er gewinnt alle möglichen Medaillen für Mathematik in der Sowjetunion und unter anderem gewinnt er aber auch als früher Schriftsteller im Alter von 13 Jahren den ersten Preis der All Union Children Literary Competition für eine Erzählung über Wissenschaft und Technik in der Zukunft. Seine fantastische Geschichte wurde dann 1958-59 veröffentlicht unter dem Namen Miracle of the Milky Way, über eine Weltraumreise ins Jahr 2020, die wurde in der sowjetischen Kinderzeitung Pioneer Pravda veröffentlicht. Genau, also eine 2020 Sci-Fi-Fiktion von ihm, ja. Das ist quasi der Anfang seines literarischen Schreibens, sage ich jetzt mal. Nachdem er dann eine Mathematik- und Physik-Olympiade gewonnen hat, wurde er eingeladen, am Moskauer Institut für Physik und Technologie zu studieren und er hat dann auch, glaube ich, seinen Doktor mit unter 30 gemacht und hat zum Thema, seine große Doktorarbeit, seine Habilitationsschrift war zum Thema die Lösung des mehrdimensionalen Plateauproblems in einer Riemannschen Mannigfaltigkeit. Ich habe keine Ahnung von Mathematik, aber das hört sich alles sehr legitim an. Er hat auch, glaube ich, also mehr 26 Monographien und Lehrbücher publiziert in seinem Fachgebiet der Topologie in der Mathematik. Also er ist ein anerkannter Experte für Topologie, hat auch eine Topologin geheiratet, die auch der Expertin ist und hat sich quasi auf seinem Feld extrem verdient gemacht, schon sehr früh. Das Problem ist, wenn man in seinem Metier als Genie behandelt wird, dann kann es passieren, dass wenn man ein vielseitig interessierter Mensch ist, man auch in andere Metiers reinstolpert und dann der Meinung ist, ich als Genie sollte doch denen in ihren anderen Metiers jetzt auch weiterhelfen und quasi zur eigentlichen Wahrheit vordringen. Und ich denke, Fomenko ist so ein bisschen ein Fall davon. Er ist so ein bisschen Renaissance-Mann, der genau, also als Schriftsteller später dann auch andere Sci-Fi-Projekte mit beeinflusst hat. Er hat gemalt, mehrere Mal, also von seinem Gemälde, klassische Gemälde, Sachen auch rausgegeben, habe ich mir auch angeschaut, sieht ein paar hübsche Sachen, auch viele Sachen, wo er versucht hat, so seine mathematischen Theorien quasi bildlich darzustellen in seinen Gemälden und so. Und ja, dieser Renaissance-Mann hat dann irgendwann angefangen, sich mit der Chronologie zu beschäftigen, weil seiner Meinung nach früher die Chronologie auch als Unterdisziplin der Mathematik gesehen wurde. Das heißt, er sagt, Zeitleisten sollten eigentlich nicht von Historikern gemacht werden, sondern von Mathematikern, die haben das richtig.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 821 through 93.
Richtige Handwerkszeug dazu. Und bevor wir jetzt verstehen, in welches Rabbit Hole der Chronologie sich unser guter Fomenko in den 70er Jahren begibt, nachdem er in seinen anderen Metiers schon extrem quasi verdient ist in der Topologie und jetzt nach neuen Projekten für sein Gehirn sucht, ja, da müssen wir uns kurz die Vordenker von Fomenko anschauen und einen ganz kurzen Exkurs machen zu der Geschichte von alternativen Chronologien. Bist du ready, Jonas?
Ich bin ready und habe ein bisschen Angst.
Also die ganz spannend, dass sich diese Ideen, dass wir vielleicht eine ganz falsche Zeitleiste haben und eigentlich unsere Datierung, das Jahr, in dem wir leben, quasi dass wir jetzt im Jahr 2024 leben zum Beispiel, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, dass es ein großer Fehler ist und dass irgendwann sich mal jemand verrechnet haben muss, die letzten paar tausend Jahre, die lässt sich bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, sorry, die zweite Hälfte, sorry, ungefähr die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Es gab da den französischen Priester und ja, Klassizisten Jean Arduin, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat, dass viele antike historische Dokumente eigentlich viel jünger seien als angenommen. Es gibt tatsächlich das Phänomen, dass gewisse Urkunden aus der Zeit der Karolinger zum Beispiel oft später von Sachen aus dem Frühmittelalter später nur als Kopien überliefert werden. Es gibt keine Originale mehr. Im Anfang der Karolingerzeit zum Beispiel wurden die Originale noch auf Papyrus geschrieben, quasi im ausgehenden Römischen Reich, wie man das in Rom gemacht hat, mit gutem Papyrus aus Ägypten. Den kriegt man aber nur aus Ägypten. Und sobald dann die Handelswege ab dem 8. Jahrhundert sehr sketchy werden und zusammenbrechen langsam, kriegt man keinen Papyrus mehr in nördliche Alpen. Jetzt hat man natürlich ein Problem, wenn man quasi so tun will, als hätte einem ein karolingischer König vielleicht irgendwo Land vermacht oder vielleicht irgendwo Rechte gegeben als Kloster. Und dann hat man die Sachen einfach kopiert, um die natürlich auch im Leben zu halten, weil die Dinge natürlich irgendwann vermodern und eine gewisse Halbwertszeit nur haben. Man muss Sachen immer wieder abschreiben, um sie zu erhalten in den meisten Fällen. Und dann kann man, wenn man die abschreibt, natürlich praktischerweise ein paar Änderungen vornehmen und sich ein bisschen mehr Gebiet zuschlagen zum Beispiel. Und das wurde gemacht im Mittelalter. Also es gab schon auch die Disziplin des Urkundenfälschens auf sehr hohem Niveau, um eigene Rechtsansprüche, die irgendwann später entstanden sind, zu rechtfertigen. Und viel, was wir also kritische Mediavistik und so kennen, wurde dann auch selber von Mönchen aus dem, glaube ich, 17. Jahrhundert in Belgien oder so entwickelt, die angefangen haben, kritisch zu hinterfragen, was sie da in ihren Beständen eigentlich haben und was legitim aussieht und was so wirkt, als hätte das jemand später hinzugefügt. Einfach so eine Art kritische Methode anzuwenden dort drauf. Und da hat sich dann langfristig so viel da von dieser Wissenschaft auch rausentwickelt. Aber diese großen Fragen kamen eben im 17. Jahrhundert, zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf. Uns ist aufgefallen, dass einige der Urkunden eben gefälscht sein könnten. Und dann gab es so eine grundsätzliche Skepsis gegenüber historischen Theorien und vor allem angenommenen historischen Zeitleisten. Man hat gesagt, wenn diese Urkunden jetzt hier falsch sind oder teilweise falsch sind, was können wir denn dann überhaupt noch vertrauen? Und Jean Arduin war auf jeden Fall einer der, die da ein bisschen weitergegangen sind in ihrer Skepsis als die anderen und der angefangen hat, relativ grundlegende Sachen anzuzweifeln. Zum Beispiel schlug er damals vor, dass viele historische antike Dokumente viel jünger seien als allgemein angenommen. Im Jahr 1685 veröffentlichte er eine Version der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren, in der er behauptete, die meisten griechischen und römischen Texte seien von Benediktinermönchen gefälscht worden. Als er später zu diesen Ergebnissen befragt wurde, erklärte Arduin, dass er die Gründe für die Fälschung der Mönche in einem Brief offenlegen würde, der erst nach seinem Tod veröffentlicht werden sollte. Klassischer Ich weiß es, aber ich sag's euch nicht, bevor ich tot bin. Wink, wink. Die Nachlassverwalter waren aber nicht in der Lage, ein solches Dokument in seinem Nachlass zu finden. Praktisch. Im 17. Jahrhundert äußerte Sir Isaac Newton, der berühmte Physiker, selbst die Vermutung, dass die aktuelle Chronologie des antiken Griechenlands, des alten Ägyptens und des antiken Nahen Ostens nicht zusammenpassen würden. Und er hat in seiner eigenen Schrift dann versucht, auf der Grundlage der Argonautika des Apollonius von Rhodos die traditionellen Datierungen von zum Beispiel den Argonauten, den Trojanischen Kriegen und der Gründung Roms zu verändern. Also auch Newton war Geschichtsrevisionist auf eine Art und Weise und hat versucht, quasi die gesamte antike Zeitleiste neu umzuschreiben. Und Arduin war eben auch jemand, der, wie Fomenko dann später auch, kleine Veränderungen, wie zum Beispiel, dass es Urkunden gibt, die eben tatsächlich nicht echt sind, dann so weit gebracht hat, dass er gesagt hat, die gesamte Geschichte wurde von Benediktinermönchen gefälscht, weil es die einzigen waren, die Sachen abschreiben konnten. Und deswegen müssen die quasi in einer großen Verschwörung die gesamte Weltgeschichte zusammen kollektiv erfunden haben auf der Basis von einem großen Plan. Ja, da sehen wir dann eben einfach die Grenze zwischen berechtigtem Zweifel an einzelnen Urkunden und der Vermutung, dass wir alle belogen werden von der Geschichtswissenschaft. Und diese feine Linie zwischen berechtigter Kritik und Skepsis an Quellen und ja, einem paranoiden Geschichtsrevisionismus ist eben in manchen Fällen gar nicht mal so breit, wie uns das lieb wäre oder wie wir denken, sondern ganz schön schmaler Grat. Und genau, dass da eben auch Newton sich mit beschäftigt, das finde ich ganz spannend. Der war ja auch Physiker, dass sich da auch ein natürlich großer Universalgelehrter zu der Zeit, aber Fomenko sieht sich eben auch als so ein Universalgelehrter, der wie Newton eben seine Stärke hat in seinem Bereich und der damit eben aber auch begabt genug ist, um wie Arduin und Newton auf diesen Spuren komplett alles auf den Kopf zu stellen und neu zu berechnen und zu schauen, wie sieht denn die Chronologie wirklich aus. Ja, und jetzt kommen wir dazu, wie Fomenko ins Rabbit Hole abstürzt. Nämlich im Jahr 1973 wurde er durch die Arbeiten von dem amerikanischen Astronomen Robert Russell Newton, einem anderen Newton, zu unerklärlichen Phänomenen von Mondbewegungen inspiriert, mit denen sich auch ein sogenannter autodidaktischer Astronom namens Nikolai Morozov beschäftigt hat. Kennst du Nikolai Alexandrowitsch Morozov, Jonas?
Nee. Ist mir kein Name.
Ich bin über ihn bei der Recherche zu Fomenko gestolpert, weil ich dachte, naja, der Name ist ein paar Mal gefallen, gemeinsam mit Arduin, als quasi so die Vorläufer gedanklich von ihm.
Okay.
Und habe eine der lustigsten und bemerkenswertesten Biografien entdeckt, die mir seit lange untergekommen sind. Deswegen ein extrem kurzer Exkurs zu Nikolai Alexandrowitsch Morozov. Der gute Mann wurde 1854 geboren und war 25 Jahre lang Berufsrevolutionär, der sich mit seinen Schriften gegen das zaristische Regime in Russland aufgelehnt hat und dafür sehr viel Zeit im Gefängnis verbracht hat. Nämlich 25 Jahre, Entschuldigung, er war viel länger, über sein ganzes Leben lang Berufsrevolutionär und hat insgesamt von seinem Leben 25 Jahre im Knast verbracht. Und zwar in irgendwelchen sibirischen Gefangenenlagern auch, aber auch in St. Petersburger Gefängnis. Und dann wurde er später in seinem Leben Akademiker in verschiedensten Bereichen, hat Sachen publiziert zu Wissenschaften, komme gleich noch ein bisschen zu seinen genaueren Ergebnissen, also tatsächlich zur Chemie, zu Biologie, zur Geografie, war ein Flugpionier, war Mitglied des ersten russischen Flugvereins und hat quasi einer der ersten Piloten Russlands. Und hat eben auch Sachen zur Geschichte publiziert, ganz speziell. Und was ihn besonders beachtlich macht, ist, dass er mit dem Alter von 88 kurze Zeit in der Roten Armee während dem Zweiten Weltkrieg als Sniper der älteste bekannte Kämpfer des Zweiten Weltkrieges war. Und Jonas kann euch jetzt ganz kurz hier was frei vorsetzen frei übersetzen, was ich hier rausgekopiert habe, während ich gucke, dass die Kleine schläft. Einen Moment.
Ja, wow. Mit 88 noch so ruhige Hände zu haben, das ist schon mal beeindruckend. Im Jahr 1942, immer noch 88 Jahre alt, ist er dann wieder der Roten Armee beigetreten, um eben im deutsch-sowjetischen Krieg zu kämpfen. Er hat ein Sniper-Training absolviert davor, das war 39. Und außerdem hat er behauptet, an einem neuen Teleskop zu arbeiten, das allerdings noch getestet werden musste. Und wenn diese Testungen eben nicht genehmigt würden, hat er gedroht, dass er Josef Stalin höchstpersönlich informieren würde, der dann eingreift. Die Militärführung hat daraufhin ist eingeknickt und er wurde dann eingezogen. Oder was? Nicht eingezogen.
Die haben einfach einen 88-jährigen Mann und vor allem, der war nicht 88 Jahre heute. Der Mann war 88 in den 40ern. Wisst ihr, wie 88-jährige Männer in den 40ern aussahen? Die hatten, wenn du das 19. Jahrhundert durchgeraucht hast, auf jeden Fall Morosow einmal mit einer extremen Lebensenergie, der sich dann quasi, der die Rote Armee dazu nötigt, ihn als Sniper aufzunehmen, um mit irgendwelchen wirren Ideen und mit seiner Beziehung und Bekanntschaft zu Stalin droht und dann einen deutschen Offizier, glaube ich, sogar erschießt, nachdem er einen halben Tag irgendwo im Gebüsch liegt. Und obwohl er eine Brille gebraucht hat, war der ein sehr akzeptabler Sniper, wurde dann aber irgendwann, war es ihnen dann doch unangenehm, dass sie den ältesten Opa des gesamten Zweiten Weltkriegs an der Front hatten und haben ihn dann abgezogen. Aber Morosow hat dafür auch die Medaille für die Verteidigung von Leningrad und den Orden von Lenin 44 bekommen, für seine Tapferkeit und sein, dass er, ja, genau, also wenn euch mal jemand im Pubquiz fragt, was war der älteste Soldat im Zweiten Weltkrieg, es war Morosow mit 88 Jahren. Viele von den Ideen, zu denen er publiziert hat, galten zu seiner Zeit schon als sehr unorthodox und gewagt. Teilweise hatte er aber recht damit. Er vermutete zum Beispiel in seinen Schriften, dass Atome eine komplizierte Ebenenstruktur haben und umgewandelt werden können. In seiner Abhandlung über das Periodensystem sagt Morosow, dass in der Zukunft inerte Elemente entdeckt werden würden, was auch passiert ist. Chemisch inert bedeutet, dass eine Substanz unter den jeweiligen gegebenen Bedingungen mit potenziellen Reaktionspartnern nicht oder nur in verschieden geringem Maße reagieren könnte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe es extra rausgeguckt, um nicht blöd zu wirken. Aber auf jeden Fall hat er da was Chemisches vorhergesagt, was dann erst in den 50ern wirklich auch nachgewiesen wurde. Morosow selber sah spannenderweise seine Erkenntnisse im Bereich der Chronologieforschung, die er vor allem auf die Bibel anwandte, als seine größte Leistung an. Und das macht ihn zum eigentlichen Proto-Fomenko. Ne? Also abgesehen, dass er mit irgendwelchen Doppeldeckerflugzeugen durch die Gegend geflogen ist und Sniper war und was weiß ich, alles andere. Und dann am Ende seines Lebens, glaube ich, vor allem zu irgendwelchen Inlandsgewässern geforscht hat, in seiner Heimatstadt bis zu seinem Tod, war seiner Meinung nach sein größtes, quasi seine größten Erfolge und seine wichtigste Arbeit auch, die Bibel neu zu datieren unter anderem. Und vor allem das Buch der Offenbarung. Er hat dazu ein Buch geschrieben, das heißt Die Offenbarung Johannes, eine astronomisch-historische Untersuchung, die in sehr kurzer Zeit drei Auflagen erlebte, 1912 in Deutschland rauskam. Und seit 1907 hielt er selber in den größeren Städten Russlands Vorträge über seine Sicht und Deutung der Offenbarung des Johannes und fand dabei eine wachsende Zahl begeisterter Anhänger, stieß jedoch aber auch auf erbitterten Hass und Widerstand aus Kreisen der orthodoxen Kirche, die bald ein Vortragsverbot bei der Regierung gegen ihn erwirkte. Darauf wurde sein Buch auf den Index gesetzt und durfte nicht mehr verbreitet werden. Und wegen einem weiteren Buch zu diesem Thema namens Sternenlieder wurde er dann auch nochmal zu einem Jahr Festungshaft verurteilt. Zur Offenbarung des Johannes stellte Morosow, also die Offenbarung ist ja quasi das letzte Buch des Neuen Testamentes, aber wie auch zum Beispiel schon Engels festgestellt hat und in den 1850er Jahren dann schon klar war, das Buch, was wahrscheinlich als erstes geschrieben wurde, also das älteste Dokument, ist ganz am Ende im Neuen Testament. Ein bisschen, also das am frühesten verfasste Werk im Neuen Testament ist die Offenbarung des Johannes, die ganz am Ende steht. Das will ich damit sagen. Weil so Kleinchronologien hier schon so verwirrt, wie soll ich große Chronologieforschung betreiben? Und Morozov hat eben dazu die Theorie aufgestellt, dass wegen den Himmelskonstellationen, die da drin in einem Code beschrieben werden von Johannes, das Ganze am 30. September 395 verfasst werden. Also verfasst worden sein muss. Und dass der Verfasser der Schrift identisch mit Johannes Christos Thomas von Antiochia sei, einem der frühen wichtigen Kirchenväter, weil die Autorschaft, welcher Johannes damit jetzt gemeint ist, natürlich auch immer eine große Frage war. Und als Hauptwerk von ihm galt danach aber eigentlich das siebenbändige, zwischen 1924 und 32 erschienene Buch Christus, Geschichte der menschlichen Kultur aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und das Ganze war ein Riesen-Heckmeck und sollte wegen der umfangreichen chronologischen Bibelforschung und ja, den großen Streits im Wissenschaftlerkolleg darum, erst nicht veröffentlicht werden, es zog sich dann ewig hin, Lenin musste eingeschaltet werden, es gab Briefe, die hin und her gingen und am Ende wurde es dann doch noch veröffentlicht, aber es war eben zu seiner Zeit schon extrem umstritten. So, und damit zurück zu Fomenko, der sich eben sehr für Morozovs unorthodoxe Geschichtsideen interessierte und 1972 anfing, unter Anwendung von einer astronomischen Tabelle aus Morozovs Werk auf Newtons mathematische Forschung aufzubauen und Abweichungen bezüglich den Zeiten, in denen der Mond um die Erde kreist, erklären zu können. Und da die vermeintlich falschen Berechnungen für den Mond auf den Daten früherer Mondfinsternisse beruhten, stellte Fomenko deswegen die globale Chronologie Anfang der 70er komplett in Frage. Und Fomenko stimmte Morozovs Schlussfolgerungen zu, dass die antike Chronologie durch den Gelehrten Scaliger oder Josef Justus del Scala in den Jahren 1540 bis 1609 hat er gelebt, künstlich verlängert wurde und ergänzt die Theorie von Morozov um seine eigene Theorie, wonach die Geschichte vor dem Jahr 1600 im 18. Jahrhundert in eine falsche Standardzeitlinie eingeordnet. Was bedeutet das? Fomenko behauptet, die Datierung christlicher Zeitrechnungen seien ab dem 16. Jahrhundert größtenteils falsch und die Geschichte der letzten 2000 Jahre müsse deswegen um ungefähr oder gut 1000 Jahre gekürzt werden, da die alten Chroniken, die wir kennen, unterschiedliche Versionen von den gleichen Ereignissen erzählen würden, die in Wirklichkeit alle zwischen 1000 und 1400 passiert seien. Also Jesus hat im Jahr 1000 gelebt, nur um dir... Und tatsächlich aber auch nicht in der Levante, sondern in Istanbul. Und dazu kommen wir gleich noch. Ich habe ein großes, schönes Zitat von Anatoly Fomenko und seinem Co-Autoren Kleb Nosowski hier rausgesucht und ins Deutsche übersetzt. Jonas, bitte.
Wir möchten betonen, dass das neue chronologische Konzept sich auf die Analyse historischer Quellen mit Hilfe moderner mathematischer Methoden der Statistik sowie umfangreicher Computerberechnungen stützt. Ereignisse auf der Zeitskala nach den vorhandenen Informationen zu ordnen, ist die Aufgabe der Chronologie. Diese Aufgabe passt natürlich in den Bereich der Anwendung der modernen mathematischen Statistik und Informationstheorie. Allein die Methoden der Geisteswissenschaften sind nicht genug, um die zeitlichen Probleme zu lösen. Es wird ein anderes psychologisches Bild der Wahrnehmung des Altertums gefordert. Der Begriff Altertum sollte eigentlich mit den Jahren 15 bis 17 nach Christus verbunden werden. Uns trennen von diesen Ereignissen nur 300 bis 400 Jahre. Tiefes Altertum sind die Jahre 13 bis 14 nach Christus. Über die Ereignisse vor dem 9. und 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung existieren keine schriftlichen Quellen. Unsere Analyse der Chronologie und der Geschichte hat den auffallenden Umstand aufgedeckt. Durch Anwendung mathematischer Methoden haben wir bewiesen, dass die skaligersche Chronologie nicht stimmt. Also stimmen die Chronologien der Antike und des Mittelalters auch nicht. Außerdem stellte sich heraus, dass unsere Geschichte bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bewusst in einer Zeit des 17. bis 18. Jahrhunderts verfälscht wurde.
Ja, das schreiben die beiden auf als auf ihrer Website, soweit ich das richtig verstanden habe, hier als Zitat, auch aus einem der ersten Bücher zur Chronologie. Wir sehen das Problem, oder wie er da herangeht. Also er sagt, die Methoden der Geisteswissenschaften sind nicht ausreichend, deswegen brauchen wir mathematische Methoden. Und es gibt ganz tolle, lange russische Dokus mit schlecht übersetzten deutschen und englischen AI auf YouTube, die ihr euch anschauen könnt, wo er das selber auch im Detail alles erklärt. Zum Beispiel, eine der Methoden, die er macht, ist, er vergleicht Dynastien, wie lang in einer Dynastie jemand geherrscht hat. Und gibt dann jeder, der eben die Jahreszahlen ein und macht dann eine statistische Erhebung und vergleicht die dann mit ganz vielen anderen Dynastien und sagt dann so Sachen wie, dass zum Beispiel die Bourbonen, die Herrschaftsfamilie in Frankreich, das Herrschaftshaus, das ehemalige, dass das quasi mit einem biblischen der Herrscherfamilie von David übereinstimmen würde und die quasi alle genau gleich lang gelebt hätten. Passt. Und deswegen müssen es die gleichen Sachen sein, die da nur beschrieben werden. Das heißt, die Bourbonen haben quasi da dann quasi rückwirkend die Geschichte aus ihrer Geschichte in die Vergangenheit übertragen, zum Beispiel. Und damit stellt er quasi scheinbar statistisch sichere, mathematisch belegbare Sachen auf. Weil eine andere Sache, die er macht, ist, er geht durch mittelalterliche Chroniken durch und sagt, naja, wenn was Schlimmes passiert ist, dann müssen die, haben die mehr drüber geschrieben in der Chronik, wenn es Katastrophen, Kriege und so weiter gab. Und wenn es keine Katastrophen gab, haben sie weniger dazu geschrieben. Und dann nimmt er diese Chronik und sagt, zu jedem Jahr, das erwähnt wird, zähle ich, wie viele Zeichen verwendet wurden, um dieses Jahr zu beschreiben. Und dann vergleiche ich verschiedene Chroniken miteinander. Und wenn die in unterschiedlichen, keine Ahnung, ähnlichen Abständen mehr Text und weniger Text verwenden, um Dinge zu beschreiben, dann muss das ja quasi der gleiche Zeit, dann muss es die gleichen Sachen beschreiben. Dann beschreiben die quasi nur mehrmals die gleichen Geschehnisse und wir haben so eine Art Copy-Paste-Geschichte, wo 1000 Jahre dazu kopiert und gepastet wurden, um die ganzen Sachen auszubauschen. Aber tatsächlich gibt es keine antike Geschichte, ist der Schluss, zu dem er da kommt, sondern die antike Geschichte hat ab dem Jahr 1000 erst stattgefunden. Und davor gab es dieses große, die russische Horde, die Mongolen gab es quasi auch nicht wirklich, das war quasi auch eigentlich die russische Horde und so, und die haben quasi ganz viel Geschichte gehabt, die damit vernichtet werden soll oder die damit irgendwie verdrängt werden sollte. Also er behauptet, dass die wichtigsten Ereignisse der Bibel deswegen auch im 11. und 12. Jahrhundert stattgefunden hätten. Und ein Schlüsselereignis in seiner Zeitleiste ist das Leben Christi, der laut ihm im Jahr 1053 und nicht im Jahre 6 vor geboren wurde. Fomenko stellt außerdem die These aus, dass das Alte Testament nach dem Neuen Testament geschrieben wurde. Da sind wir wieder dabei, dass dann quasi die Bourbonen eigentlich sich ins Alte Testament zurückversetzt haben und so. Und Jesus sei eben im 12. Jahrhundert in Konstantinopel gekreuzigt worden. We got it all wrong, guys.
Ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja, genau, das ist so dieses Gefühl, was er gibt. Das war alles erst vor kurzem. Die machen das, die setzen das, die bösen Historiker und Skaliker und all diese bösen Renaissance-Gelehrten haben das erfunden und künstlich in die Vergangenheit zurückprojiziert. Ja, und aus seiner scheinbaren empirisch-statistischen Methode, die Methoden sind halt wirklich lächerlich, muss ich mal kurz hier einwerfen, kommen wir später noch zu viel lächerlich, aber es ist natürlich keine Art und Weise, Geschichtsforschung zu betreiben, irgendwie einfach nur Buchstaben zu zählen. Man kann super spannende Sachen mit Statistik in der Geschichte machen, aber eben nicht so. Fomenko behauptet auch, also aus seiner Idee heraus entspringend, dass auch die chinesische und arabische Geschichte, die komplette Geschichte Chinas und der arabischen Welt, eigentlich nur eine Erfindung von Jesuiten im 17. und 18. Jahrhundert gewesen seien. Weil wow. Das quasi, die Jesuiten waren ja die ersten, die ja oft in die neuen Länder gesendet wurden von der katholischen Kirche, auch teilweise undercover, um Leute zu konvertieren, die Sprache gelernt haben, die sich gut mit den Kulturen auseinandergesetzt haben und die dann auch Schriften über diese Kulturen angefertigt haben. Das heißt, viele der ersten Quellen dann aus dem 17., 18. Jahrhundert, die wirklich sich inhaltlich auch mit der chinesischen Kultur zum Beispiel beschäftigen, kommen von Jesuiten. Die Behauptung, dass sie das aber alles erfunden hätten, anstatt irgendwas zu dokumentieren, ist natürlich nichts anderes als Kulturchauvinismus und rassistisch am Ende. Weil man sagt, Chinesen und Araber und der Rest der Welt ist nicht in der Lage, Kultur zu erschaffen. Die Jesuiten sind die einzigen, die in der Lage sind, quasi schlau genug zu sein, um sich 4000 Jahre chinesische Kultur zu erfinden. Was natürlich, ja, also viel, viel herablassender kann man, glaube ich, mit Geschichte anderer Kulturen nicht umgehen. Außerdem behauptet er natürlich, dass der Trojanische Krieg und die Kreuzzüge ein und dasselbe historische Ereignis waren.
Klar, wer
also,
kennt's nicht.
Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen. Da war auch mal Krieg in Anatolien. Stell dir das mal vor. Die haben damals Krieg gemacht in Kleinasien und dann in den Kreuzzügen nochmal. Es kann nicht sein, dass die eben mehrmals an der gleichen Stelle einen Krieg geführt haben. Oder dass das vielleicht, ja, keine Ahnung, ähnlich beschrieben wurde in seiner Version davon. Und behauptete dann, wie ich schon angedeutet habe, dass Chinggis Khan und die Mongolen in Wirklichkeit eben auch Russen seien. Spannend wird es, wenn es um die Kolonialisierung Nordamerikas geht. Er behauptet dazu zum Beispiel, dass alles, was an indigenen Völkern westlich der 13 Kolonien existiert hat, eigentlich alles Teil von einem sibirisch-amerikanischen Reich waren und die quasi östlichsten Ausläufer dieses sibirischen Reiches bis in die Appalachen gereicht haben. Und die 13 Kolonien haben da quasi mit denen gekämpft, bevor dieses sibirisch-amerikanische Reich 1775 zerfiel. Ich finde das ja alles spannend. Ich habe ja Spaß daran, es zu lesen. Deswegen wollte ich auch die Folge dazu heute vorbereiten. Weil ich dachte, die sind alles auch irgendwie so lustige Vorstellungen, die irgendwie auch inspirierend sein können vielleicht. Oder es ist lustig, manchmal sich zu überlegen, was wäre denn, wenn alles anders wäre. Aber je mehr ich mich dann wirklich mit beschäftigt habe, desto wütender wurde ich, weil ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, Mensch, das ist halt einfach eine Gleichmacherei, wo am Ende alles, was nicht quasi ins Russische umgemünzt wird, von ihm als erfunden deklariert wird. Ja? Also, und ich habe dann ein bisschen in die weiteren, neueren Publikationen von ihm reingeschaut, weil er schreibt ja immer noch, ne, und publiziert ja immer noch Sachen. Und es ist ganz spannend, wie er jetzt quasi auch andere Themen für sich entdeckt, zum Beispiel Shakespeare. Kein Thema ist vor ihm sicher. Wenn es zu einem Thema die leisesten Theorien gibt, dass da irgendwie dann die Autorschaft von Shakespeare, machen wir mal separat eine Folge drüber, aber nichts ist sicher vor ihm. Ich habe da hier ein Zitat, was aus der Beschreibung zu diesem Buch übersetzt.
Die neue Chronologie wirft ein neues und unerwartetes Licht auf die herausragenden Werke von Shakespeare. Es zeigt sich, dass so berühmte Stücke wie Hamlet, König Lear, Macbeth, Timon von Athen, Heinrich der Achte, Titos Andronicus auf den realen Ereignissen des 12. bis 16. Jahrhunderts basieren, die im Großen Reich stattfanden. Prinz Hamlet.
Ganz kurzer Einwurf, das Große Reich ist natürlich die russische Horde.
Prinz Hamlet entpuppt sich als Spiegelbild von Andronicus Christus, also Andreas der Fromme, und Johannes dem Täufer. König Lear ist ein Spiegelbild von Can Ivan dem Schrecklichen. König Macbeth, das ist der evangelische Zar Herodes. Timon von Athen, das ist Judas Iskariot. König Heinrich der Achte, das ist Ivan der Schreckliche. Königin Anna Boleyn, das ist Elena Voloschanka, gleichbedeutend mit Esther.
Ja, also er macht immer diese Dreierpackung auf mindestens, wo er sagt quasi, Anna Boleyn ist Elena Voloschanka, ist die biblische Esther aus dem Alten Testament. Also sobald sich irgendwelche Lebensgeschichten nur im Entferntesten ähneln oder sogar nicht mehr inhaltlich ähneln, sondern sich vielleicht die Erzählung über diese Person in der Zeilenform auf irgendeine Art und Weise statistisch dann eine Übereinstimmung gibt, zieht er diese Leute zusammen. Ja, was sagst du dazu, Jonas?
Weiß nicht. Ich finde es gewagt. Also, und das ist noch sehr milde ausgedrückt. Also, ja, wir reden hier von Theaterstücken. Von das denn jetzt auf die realen Personen hier zu beziehen und so willkürlich, wie er das auch macht. Also ich sehe da zumindest keine Linie. Schwierig.
Die Linie ist, dass Fomenko allein errechnet, wie alles wirklich war. Das ist die tiefe Linie, die sie da durchzieht. Und mit diesen Theorien hat Fomenko in Russland über 1 Million Bücher verkauft. Er ist damit extrem erfolgreich. Es sind zahlreiche Internetforen seitdem entstanden, die sein Werk durch zusätzliche Amateurforschung ergänzen wollen. Was das für Auswüchse sind, am Ende noch mehr dazu. Und seine Kritiker haben eben immer wieder behauptet, dass Fomenkos Version der Geschichte vor allem das russische Lesepublikum deshalb anspreche, weil es sein imperiales Bewusstsein am Leben erhalte und die Enttäuschung über das Scheitern des Kommunismus und der postkommunistischen Oligarchenwirtschaft quasi ersetzen. Wenn wir sagen, tatsächlich hatten wir eine große, wir sind gar nicht 400 Jahre von den, also das Joch der Tataren, wie es mal beschrieben wird quasi, wir waren gar nicht 400 Jahre irgendwie von zentralasiatischen Steppennomaden besetzt und wurden von denen beherrscht, sondern eigentlich waren wir gemeinsam die große Horde, die das größte Weltreich der Welt jemals beherrscht hat. Und deswegen dürfen wir auch Sibirien beherrschen und dürfen eigentlich das alte mongolische Reich wieder auferstehen lassen. Die Theorie behauptet ja auch, dass das Ganze aus politischen Gründen absichtlich gefälscht wurde. Also es ist nicht nur eine Neuschreibung der Geschichte, weil irgendwie wir uns alle geirrt haben bis jetzt und nicht schlau genug waren, sondern er sieht dahinter ja eine gezielte politische Verdeckung der echten Wahrheit, die er jetzt quasi aus den Fängen der Anti-Russen befreit.
Der Westen war es. Wer sonst?
Wer sonst? Wenn es China nicht war, dann muss es der Westen gewesen sein. Und die Folgen von diesem Verschwörungsglauben oder dieser Verschwörungserzählung, die er da verbreitet, sind zweifach. Also laut Fomenko, Dokumente, die der neuen Chronologie widersprechen, sollen laut ihm immer von Verschwörern, also dem Vatikan, dem Heiligen Römischen Reich oder der deutschfreundlichen Romanow-Dynastie bearbeitet und gefälscht worden sein. Außerdem greift die neue Chronologie ganz also traditionelle russische antiwestliche Gedanken und Vorstellungen von Deutschland als großem Hauptfeind Russlands auf. Vielleicht beschäftigen wir uns irgendwann mal noch mit ein paar anderen russischen Verschwörungstheoretikern, die es gibt einen, der sieht immer die englischen Freimaurer hinter allem, was ich sehr lustig und unterhaltsam finde. Aber genau hier wird eher Deutschland als traditioneller Hauptfeind stilisiert. Und darüber hinaus ist natürlich die Theorie auch sehr russozentrisch, dass sie die Errungenschaften von allen anderen Kulturen schmälert und die wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften alle als russisch ausgibt, indem quasi das riesige Reich der russischen Horde vorgeschlagen wird. Und die historische Zeit quasi davor wird komplett eliminiert und weggelassen. Und die Theorie behauptet auch, dass quasi der Nationalismus der Nachbarländer Russlands nicht existent oder erfunden seien, um vom Westen künstliche Spaltungen und Konflikte zu erschaffen, weil tatsächlich sei man ja alle Teil dieses großen alten Reiches gewesen und es gäbe eine Einheit. So. Ganz spannend für unseren Podcast, der sich öfter auch mit Antisemitismus beschäftigt ist, dass im Vergleich zu anderen populären Verschwörungstheorien die neue Chronologie jetzt nicht per se antisemitisch ist, aber sie enthält schon einige Behauptungen, die jetzt wahrscheinlich nicht gern von, also die ich durchaus problematisch sehen würde, zum Beispiel, dass das Alte Testament eben nach dem Neuen geschrieben worden sei und damit das Judentum an sich so ein bisschen in Frage gestellt wird, sage ich mal. Und dass Jerusalem eigentlich in Konstantinopel liege, ist natürlich ein bisschen problematisch vielleicht. Und dann, dass eben so Stereotypen über Juden auch in die neue, also antisemitische Stereotypen in die neue Chronologie reinprojiziert werden, indem zum Beispiel von Fomenko behauptet wird, dass die Juden von Bankiers in der russischen Horde abstammen würden, die Religion des Judentums übernommen haben, die ihrerseits natürlich das Judentum als Derivat des Christentums und nicht andersrum. Also wenn es Neue Testament natürlich zuerst gab und das Judentum dann erst ab dem Jahr 12. 13. Jahrhundert erfunden worden sei von den Bankiers der russischen Horde, dann haben wir in diesem Lab natürlich schon fragwürdig in Ordnung. Ja. Aber
ist auch ganz wichtig, die ganze Welt war ursprünglich christlich. Das ist ganz wichtig.
Genau, ursprünglich christlich und russisch.
Ja.
Ja. Wir sehen da halt eine doppelte Dosis Kopium, ja, um mit der historischen Geschichte umzugehen. Zur einen Zeit wird diese quasi die Herrschaft der Zentralasiaten umgekehrt in eine eigentliche Herrschaft und der Verfall der Sowjetunion wird irgendwie auch verarbeitet. Wie gesagt, unser Weltreich zerfällt gerade in den 90ern oder jetzt seit den 90ern, aber eigentlich haben wir diese viel, viel größere Geschichte. Das Ganze ist jetzt auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg spannend, weil sie natürlich auch den ukrainischen Nationalismus komplett, also habe ich kein Problem damit, dass sie den Nationalismus untergraben, aber sie stellen halt so komplett in Frage, dass die Ukrainer vielleicht ja das Recht auf Selbstbestimmung irgendwie haben, indem sie sagen, die ukrainische Identität ist eine komplette Erfindung des Westens, um quasi eine falsche Zwiespalt zwischen der russischen Horde zu stiften und die zu schwächen. Im September 2020 schlug der bedeutende russische Politiker und das Akademiemitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften. Da ist übrigens Fomenko auch immer noch Mitglied. Sergei Klasjew öffentlich die neue Chronologie von Fomenko als, Zitat, zuverlässige Stütze für die Herausbildung einer modernen Ideologie, die die russische Gesellschaft konsolidiert. Zitat Ende vor. Jonas, lies mal bitte den Ausschnitt aus dem Aufsatz von Klasjew, Spiritualität ist ein Wirtschaftsfaktor, vor.
Fomenkos neue Chronologie bietet eine gute, logische Grundlage für die Wiederherstellung des historischen Gedächtnisses der russischen Welt. Sie entspricht sowohl dem wissenschaftlichen Ansatz zur Bildung einer konsolidierenden Ideologie als auch der Konstruktion des Bildes von der Zukunft Russlands in der integralen Weltwirtschaftsordnung.
Also da sind wir jetzt bei der Ideologie, bei der wir ganz am Anfang waren. Also man sieht ja ganz klar, dass das ideologische Projekt eben immer auch hinter so Pseudo-Geschichte steht. Also vielleicht nicht immer, aber in diesem Fall auf jeden Fall. Und Geschichtsbilder sind natürlich immer auch politisch. Je nachdem, wie du dich historisch situierst, bist du ganz anders gewillt, politisch zu agieren oder zu denken. Und politische Ideologien haben deswegen ja auch diese Vorliebe, sich irgendwie historisch zu rechtfertigen und auf große Vergangenheiten zurückzuverweisen oder zu sagen, wir haben historisch eben erkannt, wie die Zukunft zu gestalten ist. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Waffe, wenn man...
Hört euch zu dem Thema gerne unsere Folge über Nationalstaaten an, wo wir darauf, glaube ich, auch eingehen.
Ja, wir gehen... Mythenbildung. Sehr guter Verweis. Mythenbildung, allgemein genau, die Erfindung des Dirndls. Inhaltlich wurde Fomenko natürlich von vielen Seiten kritisiert. Seine Methodik generell und seine Arbeit mit historischen Quellen wurde vielseitig kritisiert. Er verwendet Sachen höchst selektiv und ignoriert durch die Bank weg alle Grundprinzipien von solider Geschichtswissenschaft. Ich mal, Jonas.
Fomenko bietet keinen fairen Überblick über die historische Literatur zu einem Thema, mit dem er sich befasst. Fomenko bietet keinen fairen Überblick über die historische Literatur zu einem Thema. Warte, ich bin gerade, sorry, die vielen Kommas haben mich hier raus. Fomenko bietet keinen fairen Überblick über die historische Literatur zu einem Thema, mit dem er sich befasst. Zitiert nur die Quellen, die seinen Zwecken dienen, verwendet Beweise auf eine Art und Weise, die professionell ausgebildeten Historikern seltsam vorkommt, und behauptet die wildesten Spekulationen, als hätten sie den gleichen Status wie die Informationen, die in der konventionellen historischen Literatur üblich sind.
Es wird auch immer wieder festgestellt, dass eben seine Methode der statistischen Korrelation von Texten, die ich ja vorhin ein bisschen angeschnitten habe, eben extrem grob ist und die vielen möglichen Quellen für Längenunterschiede außerhalb der Bedeutung nicht berücksichtigt. Also er geht rein statistisch vor. Es ist ihm quasi teilweise ganz egal, was da inhaltlich geschrieben wird, solange die gleichen Zahlen beim Zählen der verwendeten Zeichen am Ende irgendwie auf dem Papier auftauchen und er das schön visualisieren kann für seine Bücher. Ja, und also ein Beispiel dafür ist, dass Fomenko behauptet, dass die überwiegende Mehrheit der antiken Quellen entweder unwiederbringlich verzerrte Doppelberichte über dieselben Ereignisse oder spätere Fälschungen sind. Also entweder sagt, wenn wir ein antikes Dokument haben, sagen er, das ist eigentlich im Jahr 1300 passiert und ist eigentlich eine ganz andere historische Figur, die dann nur mit anderen Namen in einer Fantasiezeit geschrieben wurde. Oder er sagt, es ist eine gezielte Fälschung von irgendwelchen Jesuiten oder so. Und damit hat er natürlich zwei super Argumente, um jede Quelle irgendwie, die nicht passt, abzutun. Bei seiner Identifizierung von Jesus als Papst Gregor dem VII. Ignoriert er zum Beispiel die ansonsten sehr großen Unterschiede zwischen den beiden Lebensberichten, dass die zum Beispiel unterschiedlich alt wurden und konzentriert sich stattdessen auf die Ähnlichkeit der Benennung zwischen, also er nimmt sich nur selektiv die Ähnlichkeiten raus zwischen der Taufe und dem Amt, also okay, ich muss das, glaube ich, besser erklären. Der evangelische Jesus soll traditionell 33 Jahre gelebt haben und war zum Zeitpunkt seiner Begegnung mit Johannes dem Täufer ja erwachsen. Also Jesus macht irgendwie im Neuen Testament ja 30 Jahre, taucht er nicht auf und dann kommt er aus Galiläa runter und wird getauft von Johannes dem Täufer, hat sein Erweckungserlebnis, macht dann 3 Jahre Radau und wird gekreuzigt. So. Große Hoffnung übrigens für alle, die vor ihrem 30. Lebensjahr nicht viel erreicht haben. Keine Sorge, Jesus hat auch nur irgendwie mit Prostituierten gechillt und Wein getrunken, weil das macht er später in den 3 Jahren, die wir dokumentiert haben, auch die ganze Zeit. Von daher gehe ich aus, dass es nicht durch die Erleuchtung nur kam, sondern wahrscheinlich schon, ja, er wusste, was ihm gut tut. Ja, macht euch deswegen keine Sorgen, wenn ihr spät im Leben noch 3 gute Jahre irgendwann unterkriegt, hat für Jesus auch gereicht, um langfristigen Ruhm und einen bleibenden Einfluss auf die Geschichte zu haben. Und Fomenko ist es quasi relativ egal, dass zum Beispiel Papst Gregor der VII., von dem er sagt, dass auch die gleiche Figur wie Jesus ist, nur so ein Doppelbericht, dass der nach allen verfügbaren Primärquellen mindestens 60 Jahre alt wurde und 8 Jahre nach dem Tod von Fomenkos Johannes dem Täufer-Äquivalent Johannes Crescentius geboren wurde. Also er wurde fast doppelt so alt und laut dem Johannes dem Täufer, den er identifiziert hat, der war schon 8 Jahre lang tot, bevor der Papst geboren wurde. Das heißt, es passt wirklich eigentlich alles nicht. Wenn man sich die Bücher durchliest und das hinterfragt und dann kommt da ein Fakt nach dem anderen, so viel Mathematik und Statistiken und so, das wirkt alles scheißwissenschaftlich, wenn man sich das Lied durchliest. Aber wenn mal dann Leute, die eine Ahnung haben, sich das detailliert anschauen und sagen, Moment, wen vergleicht er da eigentlich und wann haben die eigentlich gelebt, dann merkt man auf einmal, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber Fomenko stört es nicht, er dichtet sich das in seiner Fantasy-Welt hier zusammen. Und das Spannende ist ja auch, dass er quasi der Geschichtswissenschaft vorwirft und den Jesuiten und wem auch immer Scaliger, dass die gesamte Geschichte eine Fantasie-Version oder eine Doublette oder so sei und dass da ganz viel Fantasy betrieben wurde, chinesische und arabische Geschichte, islamische Geschichte anschauen. So. Aber stattdessen macht er das Ganze, ja. Da haben wir so ganz typisches Mirroring. Er wirft der Geschichtswissenschaft vor, was er eigentlich da tut. Und trotz all dieser sehr berechtigten Kritik an Fomenko ist das Ganze extrem populär. Wie gesagt, über 1 Million verkaufte Bücher. Wenn ihr auf YouTube danach sucht, werdet ihr extrem viele YouTube-Channel finden, die das alle lobpreisen und hochhalten. Das ist so eine Stufe tiefer, die neue Chronologie von Fomenko, wie so Ancient Alien Belief vom History Channel. Oder vielleicht das russische Äquivalent dazu, ich weiß nicht. Und hat eben auch andere Verschwörungstheorien seitdem beeinflusst. Zum Beispiel die post-tatarische Verschwörungstheorie. Hast du da schon mal von gehört?
Nee.
Oder der Matt-Flat oder so. Das sind so Theorien, dass eigentlich die gesamte, also Großteil von Asien von einem Reich beherrscht wurde, was eben sehr ähnlich wie Fomenkos russische Horde ist. Und Tartarien wird es in der Theorie genannt. Dabei wird immer wieder verwechselt, dass es eben, dass die Europäer, wenn es um Zentralasien ging, immer sehr, sehr ungenau waren und auf ihren Karten einfach Tartarien geschrieben haben für Sibirien, wo sie sich nicht so sicher waren, wer da wohnt. Der Begriff Tartar, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, bezieht sich ja auch auf den Tartarus. Also es gibt die Tataren ohne das R in der Mitte und das ist ein Volksstamm der aus Sibirien oder auf jeden Fall heute, die sich so nennen. Und die Tartaren, die mit dem zweiten R drin, ist dann die europäische Verballhornung dieses Namens in Bezug auf den Tartarus, also die griechische Hölle. Das sind quasi die Menschen aus der Hölle. So. Also ein europäisches Schimpfwort eigentlich, ein Wortspiel mit dem Namen, was zu einem Schimpfwort wurde und was dann jetzt von dieser Verschwörungstheorie danach wieder aufgelebt wird, quasi zu sagen, das muss es wirklich gegeben haben, all diese europäischen Berichte darüber, warum ist es nicht mehr auf den Karten? Und die haben damals ganz fortgeschrittene Technologie gehabt, scheinbar, und irgendwie Laserwaffen und was weiß ich. Und die sind dann alle in einer großen Mudflat quasi untergegangen, quasi, dass die gesamte Zivilisation von einer gleichmäßigen Dreckwelle überschwemmt wurde und deswegen verschwunden sei. Das sind Theorien, die gibt es, glaube ich, wenn man bei Google Trends sucht, erst ab 2018. Oder so. Das sind Sachen, die gibt es jetzt 4, 5 Jahre, oder 2008, ich muss nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall sind es sehr, sehr neue Ideen, die aus diesen Ideen von der neuen Chronologie heraus entstehen. Und es gibt da verschiedene Foren, wo Leute sehr aktiv da am Suchen sind. TikTok-Accounts mit Millionen von Followern, die sich mit Großtartarien und der neuen Chronologie befassen. Und deswegen dachte ich, reden wir heute mal ein bisschen über Fomenko und die neue Chronologie. Jonas, warum erfinden Leute neue Geschichten? Warum haben wir so ein Bedürfnis danach, dass vielleicht alles falsch ist und vielleicht alles ganz anders war?
Also das ist ja auf jeden Fall sehr ideologiegetrieben auch. Also Da stehen ja bestimmt andere Interessen dahinter, als die, die es vorgeschoben werden. Hier die Zeitleiste zu korrigieren, ist ja ein vorgeschobenes Argument. Das ist ja nicht das Ziel davon.
Ich glaube, dass er da schon auch irgendwie dran glaubt, weil er seit den 70ern quasi da in seinem Zimmerchen sitzt und wahnsinnige Berechnungen anstellt und so. Ich glaube schon, dass vielleicht er dachte, er ist was ganz Heißem auf der Spur und dann hatte er Erfolg damit und dann wurde das ein bisschen zu so einem Selbstläufer, diese ganze Sache. Aber weil ansonsten schreibt man nicht, weiß ich, 20 Bücher, wenn man davon nicht ein bisschen überzeugt ist auch, glaube ich. Also ich glaube, er glaubt sein Bullshit, glaubt schon selber auch. Aber es ist natürlich Wahnsinn, dass das Ganze so viel Resonanz findet. Das ist auch so eine Theorie, die in den 90ern halt einfach hätte untergehen können, wenn Kasparov das nicht in seiner Zeitschrift publiziert hätte. Und ja, ehemalige Schachweltmeister, die sehr ungute Entwicklungen nach ihrer Schachkarriere hingelegt haben. Da können wir auch mal eine Folge zu machen, nochmal mit Moritz oder so.
Ich dachte eigentlich, dass der Mann relativ kritisch Russland gegenüber ist. Also Kasparov.
Ja, ist ja auch in den 90er Jahren in dieser Welle quasi der Oppositionellen und so mitgeschwungen. Seine Zeitschrift ist auch in diesem Bereich einzuordnen. Aber na, auch Anastasia-Bewegungen und so, das sind natürlich alles Sachen, die in dieser großen Esoterikwelle dann nach extrem viel Jahren der Zensur hochgeschwappt sind. Also du hattest in der Sowjetunion ja ein sehr, sehr krasses Zensursystem und dann als es zusammengebrochen ist, kam auf einmal alles hoch. Und aber halt auch viel Esoterik, viel so, die orthodoxe Kirche hat natürlich ein extremes Erstarken danach hingelegt, so viele Leute, die sich nach Werten und Orientierungen in einer Welt ohne Orientierung gesucht haben. Das gesamte System, in dem du sozialisiert wurdest, bricht zusammen. Die 90er Jahre in Russland waren wahrscheinlich, also da war eine extrem schreckliche Zeit für die. Ne? Also alle, rede mal mit Leuten, die irgendwie in den 90ern aus Russland ausgewandert sind über diese Zeit. Das ist ein extremes Trauma und alle wollen da nicht hin zurück. Das war so die schlimmste Zeit, als wirklich alles dann Schwarzmarkt und Mafia und Oligarchenaufstieg und nichts hat mehr funktioniert, was vorher noch funktioniert hat und nicht nur die imperialen Sachen, die da verloren gegangen sind, quasi der Glaube, dass man quasi die große Weltmacht ist mit der Sowjetunion, sondern eben auch die auf einer kleineren, alltäglicheren Ebene sind da alle möglichen Strukturen zusammengebrochen. Alles, auf was man sich verlassen konnte, war auf einmal weg. Und dann sucht man natürlich Sicherheit in Sachen, die davor vielleicht schon mal Sicherheit gegeben haben oder in anderen Alternativen. Und dann ist es die orthodoxe Kirche und dann sind es eben aber auch für die orthodoxe Kirche nicht das Richtige ist, dann eben oft New Age Sachen und ja, Anastasia-Bewegung, wie gesagt, werden wir jetzt mal anders drüber reden, aber das sind ja auch so eine Bewegung, die aus Romanen aus den 90ern entstanden ist, genau wie hier die neue Chronologie, das ist ja sicher schon seit den 70ern ein Projekt, aber dann in den 90ern ins Englische übersetzt wurde und eine viel breitere Öffentlichkeit erreicht hat und eben dann durch die Popularisierung von Kasparov überlebt hat so und einem breiteren Publikum bis heute zugänglich ist. Und es ist aber halt gefährlich, wenn wir unser Geschichtsbild komplett so einer Verschwörungstheorie unterwerfen. Wir haben ein anderes darüber geredet, dass die Nazis ja große Verschwörungsgläubige sind. Um eigentlich richtiger Nazi zu sein, muss man ja schon an diesen Endkampf der Völker glauben, der da irgendwie herrscht. Und das ist ja eine Verschwörungstheorie, das ist ein Verschwörungsglauben, der dann einen dazu befähigt, ganz schreckliche Dinge zu tun und zu rechtfertigen, weil man eben glaubt, besser zu wissen wie die anderen, wo man sich historisch befindet und was historisch notwendig sei. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns unser eigenes Geschichtsbild auch kritisch hinterfragen und nicht in die Fomenko-Falle tappen, dass wir unser ganzes Leben irgendwelchen gefährlichen und zunehmend radikalen Ideen nachhängen, so, beziehungsweise, ja, also da kritisch zu hinterfragen, was man selber glaubt, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und es ist auch dann sehr wichtig, dass trotzdem solche Sachen wie ganz am Anfang mit der Statue, dass es neu datiert wird und neu eingeordnet wird, das wäre ja dann, ne, also das, auch auf die Gefahr hin, dass man damit eben mit der ständigen Neukorrektur und Readjustierung von Wissenschaft Leuten wie Fomenko irgendwie ein bisschen Vorschub auch gibt. Im Endeffekt ist genau das ja das, was das glaubwürdig macht. Die ständige Veränderung und das Anpassen und dass es eben nicht ideologisch ist, sondern wir bereit sein sollten, neue Sachen zu akzeptieren, wenn wir gute Beweise dafür finden und mit neuen Methoden Fehler korrigieren können.
Stichwort Klimawandel.
Ja, also das lässt sich auch auf Dinge außerhalb von Geschichte anwenden, aber auch klimawandeltechnisch sind wir wahrscheinlich in der Situation, in der wir sind, weil wir uns gewisse Geschichtsbilder erlaubt haben, die letzten 200 Jahre mindestens. Und der Fortschrittsglaube, den unsere Antimodernisten und Guénon und alle anderen immer kritisieren, hat da sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, dass man immer gesagt hat, naja, das ist halt notwendig für den Fortschritt. Und deswegen finde ich es auch sehr spannend, uns mit all diesen Leuten zu beschäftigen, weil, ein bisschen kommt dieses Bedürfnis davon, die gesamte Menschheitsgeschichte neu zu erfinden, ja auch ein bisschen daher, dass alles nicht so optimal ist. Also wenn alles geil wäre und wir eine geile Geschichte hätten, auf die wir zurückblicken können und so richtig stolz sein können auf die letzten, weil ich habe richtig zusammengearbeitet, kooperiert, dann einfach kollektiv schön uns allen das Leben besser gemacht. Wenn wir so auf die Geschichte blicken könnten, dann hätten wir es, glaube ich, nicht nötig, andere Geschichten zu erfinden oder eine Alternative. Aber wir haben einfach mehr zurückschauen. Als Menschen bauen wir Scheiße über Scheiße über Scheiße. Also von daher verstehe ich ja dieses Bedürfnis zu sagen, es wäre doch geil, wenn wir alle von diesem großen Tartarien abstammen und die hatten damals schon, hatten wir ein perfektes Zusammenleben und damals hatten die alle gesellschaftlichen Probleme gelöst in der russischen Horde und das wollen die uns eigentlich quasi, die wollen nur nicht, dass wir das wissen, aber es gibt quasi diese Idealgesellschaft, zu der wir zurückkehren können. Aber die gibt's ja nicht. Es gibt ja keine ideale Gesellschaft, zu der wir zurückkehren können. Wir müssen uns was Besseres überlegen. In die Geschichte gucken, können wir uns von Sachen inspirieren lassen. Aber wenn man genauer hinguckt, haben die meisten Sachen einen ziemlich großen Haken. Und deswegen sollten wir bessere Sachen entwickeln. Und wenn Utopien dabei helfen können von irgendwelchen vergangenen Großreichen, dass wir besser zusammenleben, da bin ich ja dafür, aber die Scheiße wird ja nur für Nationalismus und Imperialismus benutzt, wie wir hier sehen. Und zum Abwerten von kompletten anderen Geschichten. Ich meine, schon ganz schön frech mit die Sache mit den Jesuiten. Das ist wirklich einfach frech.
Ja.
Tja, so viel dazu. So viel zu Fomenko. Vielleicht reden wir irgendwann mal noch separat über die Phantomzeit von dem Deutschen, eine Theorie, die Fomenko auch bei sich inkorporiert. Das hat heute nicht gereicht. Aber das ist ganz lustig, da hat sich mal ein deutscher Physiker oder Mathematiker verrechnet und hat dann eine gesamte Bücherreihe darauf aufgebaut, dass er sich verrechnet hat. Beziehungsweise, dass er einfach nicht genug recherchiert hat. Aber das ist für eine andere Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Wenn ihr uns hier unterstützen wollt und euch gefällt, was wir tun und ihr uns gerne einen kleinen Obolus monatlich als Unterstützung, als Motivation, ein Bier ausgeben wollt, den Gegenwert von einem Bier oder einem Kaffee, ab 3 € bei Patreon. Mittlerweile auch auf YouTube, wenn ihr keinen Bock auf Patreon habt, aber uns auf YouTube unterstützen wollt, könnt ihr da auch abonnieren. Da kriegt ihr die Folgen auch ein bisschen früher. Sobald ich die geschnitten habe, quasi baller ich die da mit auf Patreon und bei euch raus. Dann könnt ihr die Sachen ein bisschen früher hören, ohne Werbung und so weiter. Und ansonsten bedanken wir uns bei allen fürs Zuhören. Ihr könnt das Ganze gerne natürlich auch, wenn ihr kein Geld überhaupt, kein Problem. Teilt es gerne, gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlt uns weiter an Leute, die das hier interessieren könnte. Immer noch ziemlich nischig, aber ja. Oder ihr habt Themenvorschläge, dann sind wir sehr offen dafür. Könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Ich muss noch ein paar alte E-Mails beantworten. Sorry, ich war im Urlaub, das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich arbeite die mal nach. Und ja, zum Abschluss bedanken wir noch uns bei unseren Patreons, die gern genannt werden wollen, nämlich dem cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart und Onkel Didi. Vielen Dank für die Unterstützung, ihr Lieben. Und ja, sonst noch was, Jonas? Bis nächste Woche oder
noch,
so?
Noch danke für die Buchempfehlung. Ich weiß nicht mehr, von wem es war auf YouTube. Ich weiß nicht mehr genau, unter welchem Video. The Dispossessed von der guten Ursula Le Guin. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Aber das Buch habe ich mir geholt, weil da habe ich Bock drauf. Ich habe schon ein anderes von ihr gelesen und der Kommentar hat mich ermutigt. Dachte ich, ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Vielen Dank dafür.
Ja, kommentiert mehr Bücherempfehlungen für Jonas. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Wenn YouTube-Kommentare Jonas dazu motivieren, hier quasi thematisch passend Sachen zu kaufen, unterstütze ich. Ja, ansonsten sollen wir noch einen kleinen Ausblick thematisch geben. Müssen wir mal schauen, über was wir noch demnächst reden. Ich habe Lust, über Terroranschläge zu reden. Genau, ich lese gerade ein Buch dazu. Mal schauen, wann ich das fertig habe und wir da mal drüber reden können. Genau. Aber bis dann. Macht's gut.
Ciao.
Wir hören uns.